Deutsche Welle. Feature. Rohstoffe. Fluch oder Segen. Ein Streifzug rund um die Erde in 10 Folgen.
Hoch im Norden der indonesischen Insel Sumatra liegt der Gunung Leuser Nationalpark. Mit rund 9000 Quadratkilometer Fläche ist er eines der letzten großen Regenwaldgebiete des südostasiatischen Inselstaates. Holzraubbau und Brandrodung haben in den letzten Jahrzehnten den Urwald, der noch vor 100 Jahren fast das ganze Land bedeckte, an den Rand des Aussterbens gebracht. Der Gunung Leuser Park ist einer der letzten Schutzräume für tausende bedrohte Arten. Doch auch er droht Profitgier und Rohstoffhunger zum Opfer zu fallen. Begleiten Sie unsere Reporterin Sibylle Golte auf einer Reise in Indonesiens größten tropischen Regenwald.
Die Regenzeit hat spät begonnen in Sumatra, jetzt aber schüttet es umso heftiger. Spät abends erreicht der Jeep über endlose Schlaglochpisten das Dorf Bukit Lawang im Norden der Insel. Bukit Lawang ist der letzte Vorposten der Zivilisation am Rande des Gunung Leuser Nationalparks, der zwischen den Provinzen Aceh und Nord-Sumatra liegt. Die Nacht ist pechschwarz, der Boden ist durchweicht und voller Pfützen. Der Regen stürzt wie aus geöffneten Schleusen vom Himmel. Rinnsale fließen zu Sturzbächen zusammen und vereinigen sich schließlich im Fluss Bohorok, der mit wachsender Gewalt aus dem Urwald herausdonnert. Dann wird es plötzlich ruhiger. Wenige Minuten später ist das Unwetter zu Ende. Das Rauschen des Flusses wird leiser und schon einige hundert Meter vom Ufer entfernt erwacht der Regenwald vielstimmig zum Leben. In zahllosen Pfützen, Tümpeln und Bächen melden sich die Bewohner zu Wort. Frösche und Zikaden erfüllen die Nacht mit ihrem Geschrei. Die Artenvielfalt im tropischen Regenwald Indonesiens ist einzigartig. Pflanzen, Vögel, Insekten, Reptilien. Bis heute werden immer noch neue Arten entdeckt, während andere bereits vom Aussterben bedroht sind. Am nächsten Morgen dampft der Boden in der aufgehenden Sonne. Schwüle Hitze macht sich in der kleinen Dschungellodge breit, von der aus ein Trampelpfad direkt in den Urwald führt. Anton, ein erfahrener Waldläufer, führt mich in eines der letzten unberührten Waldgebiete Indonesiens.
So, welcome to the jungle. This is the border between Frapitland and National Park.
Willkommen im Dschungel, sagt Anton. Hier ist die Grenze zwischen privatem Land und Nationalpark. Nach einem kurzen Fußmarsch stehen wir vor einem Grenzstein, an dem der Nationalpark beginnt. Der Leuserpark ist eines der letzten großen Regenwaldreservate Indonesiens. Doch längst hat die Zivilisation begonnen, an seinen Rändern zu nagen. Holzstümpfe ragen aus dem feuchten Gras und an hohen, weißlichen Bäumen ist unten mit Draht eine Kokosnussschale festgebunden.
That is the rubber.
Das ist Kautschuk, klärt Anton auf. Schon in der Kolonialzeit vor mehr als 60 Jahren sind riesige tropische Regenwaldflächen dieser ertragreichen Pflanze gewichen. Kautschukplantagen begründeten neben Gewürzen den Reichtum der niederländischen Kolonialherren und noch heute ist Kautschuk ein wichtiger Exportartikel. Nach einer Stunde Fußmarsch wird der Wald dichter und dichter. Der Himmel verbirgt sich hinter riesigen Baumkronen. Der Boden ist feucht und dumpf unter unseren Schritten. In das Geschrei aus vielerlei Vogelkehlen mischt sich das Rauschen der Blätter. Kein Wind geht und doch bewegen sich die Äste. Auf einen Wink von Anton hin bleibe ich stehen. Wenige Meter über mir starren große braune Augen auf die unwillkommenen Besucher. Ein Orang-Utan-Weibchen ist uns neugierig gefolgt. Ein Junges klammert sich um ihren Bauch, während seine Mutter drohend faucht. Im Gunung Leuser Nationalpark leben noch einige tausend Exemplare einer bedrohten Spezies. Der Sumatra-Orang-Utan ist etwas kleiner als seine Artverwandten im benachbarten Borneo. In den letzten Jahrzehnten sind die Bestände dramatisch zurückgegangen. Skrupelloser Holzraubbau hat den Menschenaffen ebenso zugesetzt wie die Unsitte, die Jungen als Haustiere zu fangen. Mittlerweile steht diese Art der Haltung von Orang-Utans in Indonesien unter Strafe. Im Rehabilitationszentrum von Bukit Lawang leben heute einige der ehemaligen Gefangenen. Die Orang-Utans werden wieder ausgewildert und in ihrem ursprünglichen Lebensraum angesiedelt. Ebenso wie beim Sumatra-Tiger hängt ihr Überleben langfristig allerdings von der Weiterexistenz des tropischen Regenwaldes als Lebensraum ab. Noch während Anton die Flora erklärt, zerschneidet ein neues Geräusch den Gesang der Vogelstimmen. In den geschützten tropischen Wäldern Indonesiens darf kein Baum gefällt werden, so steht es jedenfalls im Gesetz. Doch davon ist die Wirklichkeit weit entfernt. Jedes Jahr wird rund 1 Million Hektar Regenwald in Indonesien vernichtet. Pro Minute ist das umgerechnet immerhin etwa die Fläche von 2,5 Fußballfeldern. Das Holz landet in Säge- und Zellstoffmühlen. Zurück in der Ökolodge von Bukit Lawang treffe ich Willi Aschenberg. Während seines aktiven Berufslebens war er über Jahrzehnte als Ingenieur in Indonesien tätig. Auf seine alten Tage sei er zum Umweltaktivisten geworden, erzählt er mir. Jahr für Jahr hat er das Verschwinden der tropischen Regenwälder beobachten können, allen Schutzgesetzen zum Trotz.
Ja, es war alles mehr oder weniger unkontrolliert. Oder die Gesetze wurden nicht beachtet und es war wohl niemand da, der die Gesetze kontrolliert hat oder verfolgt hat. Und es war wohl auch Korruption im Gange.
Binnen weniger Jahrzehnte verschwanden 90% des Regenwalds auf Sumatra. Dabei fiel ein großer Teil der wertvollen tropischen Edelhölzer dem Rohstoffbedarf der Papier- und Zellstoffindustrie zum Opfer. Mit dem Wald starb das umliegende Ökosystem durch Vergiftung der Flüsse.
Schädlich für die Umwelt ist das Abwasser. Wenn das Abwasser in normales Wasser gelangt, wird nach einiger Zeit sämtliche Biologie in diesem Fluss getötet und der Fluss wird tot sein. Das sind zum Teil chlorhaltige Abwässer aus der Papierbleiche und dergleichen. Ja. Aber in sogenannten Schwellenländern wird bei den Investitionen gespart und dann wird dieser Teil, der sicher einiges kostet, einfach abgezwackt.
Solche Abwässer haben ein paar hundert Kilometer südwestlich von Bukit Lawang in der Provinz Riau ganze Flüsse vergiftet. Doch auch Bukit Lawang ist von Umweltschäden gezeichnet. Vor gut 3 Jahren machte das kleine, verschlafene Dorf weltweit Schlagzeilen. Über Nacht war eine riesige Flutwelle aus Wasser, Schlamm und Unmengen von Holz über das Dorf hereingebrochen. Die Welle riss Häuser und Bäume mit sich und begrub unter Holz, Schutt und Geröll Hunderte von Menschen. Die indonesische Umweltorganisation Telapak hat das Geschehen unmittelbar danach mit der Kamera dokumentiert und aufgezeichnet. Die Kamera zoomt in eine Menge verzweifelter Menschen, auf Lehm verschmierte leblose Kinderkörper, auf vom Schrecken verzerrte Gesichter von Menschen, die in wenigen Minuten alles verloren haben. Umweltschützer rekonstruierten, was in Bukit Lawang geschehen ist. Oberhalb des Dorfes, mitten im Nationalpark, muss es ein Wasserreservoir gegeben haben, in dem illegal gefälltes Tropenholz gelagert wurde. Wegen ungewöhnlich starker Regenfälle brach dann der künstliche Damm. Für Hardy Munte, Vorsitzender der lokalen Umweltorganisation, ist die Sache klar.
Ja, kalau kita lihat bahwa penyebab ini adalah
Holzraubbau war die Ursache dieser Flut. Diesen Raubbau gibt es seit Jahren. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Katastrophe so schnell kam und Menschenleben und Eigentum vernichtet hat.
Zurück in die Gegenwart. Das kleine Dorf hat sich von dem Schlag nicht erholt. Die wichtigste Erwerbsquelle, der Tourismus, ist seitdem versiegt. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist abgeklungen, denn Katastrophen wie die von Bukit Lawang gehören mittlerweile zum traurigen Alltag in Indonesien. Sintflutartige Überschwemmungen in Aceh, Hochwasser in Jakarta, Erdrutsche in verschiedenen Orten auf Java. All dies hat in erster Linie eine Ursache, die Vernichtung der wasserspeichernden Wälder. Die Straße zurück in die Provinzhauptstadt Medan führt an schier endlosen Plantagen vorbei. Kilometer um Kilometer säumen Kautschukbäume und Ölpalmen die Schlaglochpiste. In Reih und Glied stehen die Bäume. Dazwischen wächst kaum etwas. Auf einem kleinen Marktflecken werden große Bündel einer schmutzig-grauen Substanz zu einer riesigen Waage geschleppt. Rohkautschuk. Auch wenn mit Leib und Seele gefeilscht wird, reich wird keiner der barfüßigen Kautschuksammler, die ihre Ernte auf dem Markt von Bohorok feilbieten. Ob Kautschuksammler, illegale Holzfäller oder kleine Plantagenarbeiter, das große Geschäft mit Indonesiens Rohstoffen machen andere. 70% des gesamten indonesischen Einkommens wird in Sumatra verdient. Hauptsächlich durch die Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer wie Öl, Mineralien, Gas, Kautschuk, Kaffee, Palmöl und vor allem Holz. Die lokale Bevölkerung profitiert kaum davon. Trotz des enormen Reichtums an Rohstoffen sind die Menschen in Nordsumatra arm geblieben. Viele suchen Zuflucht in ihrer Religion. Immer öfter sieht man im Straßenbild den Jilbab, den traditionellen muslimischen Schleier. Schon kleine Schulmädchen tragen ihn und jedes der ärmlichen kleinen Dörfchen besitzt seine eigene Moschee mit einem mächtigen Lautsprecher. Nach 8 Stunden erreichen wir endlich die Provinzhauptstadt Medan. Mitten auf der zentralen Kreuzung der Stadt steht ein großes Messgerät. Auf einer Tafel darunter wird in riesigen Lettern der Grad der Luftverschmutzung angezeigt. Lexi Bessi, erfahrener Lokalreporter einer kleinen Tageszeitung, erklärt, was mit dieser Aufklärungsaktion erreicht werden soll.
Hutan habis ditebang oleh tangan-tangan yang liar.
Die Wälder werden illegal abgeholzt und als Folge davon geschehen dann Katastrophen. Jetzt bemüht sich die Regierung schon, der Bevölkerung ein Bewusstsein zu vermitteln für die Bedeutung des Waldes, damit der Wald nicht nach Belieben gefällt wird.
Illegale Geschäfte mit tropischen Hölzern beobachtet er als Reporter seit langem. Das Geschäft floriert, aber für ihn ist es schwer, die Hintermänner auszumachen. Voller Zorn beobachtet er jedes Jahr aufs Neue, wie sich der Himmel über seiner Heimatstadt durch zahllose Waldbrände verdüstert. Insbesondere in der Provinz Riau in West-Sumatra, einer Hochburg der Papier- und Zelluloseproduktion, brennen die Wälder, sei es um illegales Abholzen zu verschleiern oder um dem Wald neue Flächen für weitere lukrative Plantagen abzuringen.
Berbicara mengenai asap, ini terjadi pembakaran liar di Pekanbaru, Riau.
Also wenn wir hier über die Waldbrände reden, das ist Brandstiftung, vor allem in der Provinz Riau. Geschieht das absichtlich oder werden die Feuer versehentlich entfacht? Also ich meine, da steckt Absicht dahinter, um das Land nutzbar zu machen. Und dann müssen alle darunter leiden. Der Qualm zieht bis nach Malaysia und Singapur und die beschweren sich dann wieder bei Indonesien. Woher kommt der Qualm? Die Regierung macht das schon Kopfzerbrechen. Der Gouverneur möchte die Verantwortung nicht übernehmen, weil er unfähig ist. Für mich gibt es da eine Lösung. Die Waldpolizei muss erst einmal ehrlich werden. Aber da wissen wir schon wieder nicht, stecken die mit den Brandstiftern unter einer Decke oder gucken sie nur weg? Das ist schwer zu sagen. Aber eines kann man sagen, der liebe Gott ist dafür nicht verantwortlich. Das sind die Menschen selbst.
Jadi yang membuat kehancuran itu bukan dari Tuhan. It's not from the Lord, but from themselves, dari mereka sendiri.
Bevor nicht grundsätzlich und bei jedem Einzelnen ein Umdenkprozess in Sachen Wald eingesetzt hat, sieht er kaum einen Weg aus der Misere.
Sebenarnya yang bertanggung jawab ini semua masyarakat Indonesia.
Ich meine, die ganze indonesische Gesellschaft ist für diese Entwicklung verantwortlich. Insbesondere die, die in der Umgebung der Wälder leben, die müssten den Wald schützen. Genauso wie die regionalen Behörden, die Bezirksregierungen. Und auch die Regierung von Nordsumatra müsste sicherstellen, dass geschützte Wälder nicht vernichtet werden.
Hutan-hutan terlindung ini jangan musnah.
Danny Purba, Rechtsanwalt und Umweltaktivist aus Medan, den ich am Abend in einem kleinen chinesischen Restaurant treffe, sieht ganz konkret Verantwortliche für die Regenwaldzerstörung.
This is kind of organized crime. So who are making money, of course, first?
Das ist das organisierte Verbrechen. Wer sind die Leute, die das große Geld machen? Das sind natürlich die, die Unternehmen besitzen. Dann die, die Macht haben. Und natürlich die, die das ganze Unternehmen bewachen und absichern. Diese drei Parteien sind es, die die Zerstörung der Regenwälder in Sumatra verursacht haben.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass während des Bürgerkriegs in Aceh seit den 70er Jahren beide Konfliktparteien, das indonesische Militär und die Rebellen, ihre Kriegskassen mit Gewinnen aus dem Holzgeschäft gefüllt haben und dass lokale Militäreinheiten die Geschäfte abgesichert haben. Seit Jahren gelangt Edelholz aus geschützten tropischen Wäldern auf den internationalen Markt. Dass europäische Verbraucher sich inzwischen beim Einkauf von Möbeln und Parkettböden auf Zertifikate verlassen, kann der Jurist und Harvard-Absolvent nicht verstehen.
Also, das ist schon ein Problem mit diesen Zertifikaten. Tatsache ist doch, dass man gefälschte Zertifikate an jeder Straßenecke kaufen kann. Die werden ohne jede ordentliche Dokumentation verkauft und es gibt genug Beweise für Aktionen, wo man so ein Zertifikat sehr leicht über Bestechungsgelder bekommen hat. Und das ist wirklich das Hauptproblem, um das wir uns kümmern sollten. Wenn wir keine vernünftige Zertifizierung haben, dann wird es sehr schwer sein, festzustellen, ob Holz aus geschützten Wäldern kommt oder nicht. Ohne klare gesetzliche Regelungen ist das sehr schwer zu beurteilen.
Der World Wildlife Fund stützt die These des streitbaren Rechtsanwalts. Schon in wenigen Jahren, so die düstere Prognose der Umweltschutzorganisation, wird Indonesiens tropischer Regenwald vollkommen vernichtet sein und mit ihm seine einzigartige Flora und Fauna. Ausgerechnet eine vordergründig ökologisch erscheinende Entwicklung könnte diesen Prozess noch beschleunigen. Indonesien schickt sich an, weltgrößter Produzent von Biodiesel zu werden. Das rohstoffhungrige China will in Indonesien die größte Biodieselfabrikation der Welt aufbauen. Das, fürchtet die deutsche Indonesien-Expertin Marianne Klute, wird den Regenwäldern den Rest geben.
Diese Einschätzung ist sehr realistisch. Einige Kenner der Situation vor Ort sehen es sogar noch pessimistischer. Das ist unterschiedlich allerdings von Insel zu Insel. Wenn wir uns Sumatra angucken, das noch als nicht bewaldete Insel vielleicht im europäischen Bewusstsein ist, dann finden wir nur noch in wenigen Nationalparks Tieflandregenwald. Und auch dieser ist immens bedroht durch illegal Logging und auch inzwischen schon durch die Anlage von illegalen Palmölplantagen.
Doch bald wird das in großem Umfang auch legal möglich sein, fürchtet sie.
Für Indonesien bedeutet der Biodieselboom in erster Linie Investitionen in Megadimensionen, Umwandlung von Millionen von Hektar von Regenwald, noch bestehendem Regenwald, in Monokulturen, in riesige Monokulturen mit sozialen Folgen, die also sehr, sehr vielfältig sind und auch viele Dimensionen einnehmen.
Besonders tragisch dabei ist, dass das in Europa als besonders umweltfreundlich angesehene Biodiesel vor Ort jede positive Umweltbilanz ins Gegenteil verkehrt. Wenn neue Flächen für Ölpalmen geschaffen werden, geschieht das meist durch Brandrodung. Und dabei wird mehr Kohlendioxid freigesetzt, als je mit dem umweltfreundlichen Treibstoff eingespart werden kann. Und wenig spricht dafür, dass für die neuen Plantagen bereits gerodete Flächen genutzt werden. Marianne Klute.
Sicherlich der wichtigste Grund ist, dass man mehrfach verdienen kann. Erstens verdient man an dem Holz, an dem Tropenholz, an dem wertvollen. Zweitens dann an den weniger wertvollen Hölzern, die an die Papier- und Zellstoffindustrien gehen. Und dann im dritten Abschnitt hat man dann also das degradierte Land, nachdem auch Feuer gelegt wurde. Und um dieses aufzuforsten, ist man auch wiederum in der Lage, dann Unterstützung aus den Wiederaufforstungsfonds zu bekommen. Also es gibt eine Möglichkeit, mehrfach am Land zu verdienen, indem man es entwaldet, entforstet und degradiert.
Für die Menschen in Nord-Sumatra hat sich der Reichtum an Rohstoffen noch stets als Fluch und nicht als Segen erwiesen. Und daran wird sich wenig ändern, bis der letzte Baum gefällt ist. Seit Beginn der Kolonialisierung Indonesiens vor mehr als 400 Jahren machen andere das Geschäft mit den immensen Natur- und Bodenschätzen. Für die meisten Einheimischen blieb und bleibt dabei lediglich die Rolle des Tagelöhners.
Holzraubbau und Brandrodung bedrohen Sumatras Urwald. Sie hörten ein Feature von Sibylle Golter.